Guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier an diesem kalten Novembermorgen. Ich habe mir heute schon so einen richtigen Winterpulli ausgesucht. Der Winter steht vor der Tür, auch bald der Advent. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst in unserer Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Und wir möchten den Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze hier gar nicht so eine große Rolle. Diesen Vers oder diesen Spruch hat mir gestern eine Freundin per WhatsApp, also per Handy, geschickt und mich zum Lachen gebracht. Ich habe gedacht, ja, stimmt. Und dann musste ich drüber nachdenken. Mit was für einer Perspektive gucke ich eigentlich so auf meinen Alltagsstress und auf das, was mich beschäftigt, so in meinem Alltag, wenn es Probleme gibt und ich mich ärgere über bestimmte Dinge. Mit was für einer Perspektive gucke ich? Und stimmt das überhaupt, dass das vom Mond anders aussieht? Oder wie ist das, wenn ich bedenke, wie wird das sein für mich, wenn ich in einem Jahr darauf gucke? In 5 Jahren? In 15 Jahren? Wie werde ich dann über das denken, was mich heute bewegt, was mich heute beschäftigt? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen großen, sehr einschneidenden Erlebnissen und kleineren Dingen, die mich ärgern, an meinem Mann zum Beispiel oder meinem Arbeitskollegen? Ich als systemische Beraterin arbeite sehr oft genau mit solchen Fragen, mit Fragen, die so in die Zukunft gehen, und viele der Ratsuchenden berichten, dass sie sagen, ja, es hilft mir, vom Hier und Jetzt mal über den Tellerrand zu schauen, um eine Zukunftsperspektive zu bekommen. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum man sagt, dass solche Fragen helfen können. Das ist so ein Begriff, der da so ein bisschen geprägt ist, dass man aus einer Problemtrance herauskommt. Also aus dem, dass man nur das sieht, wie so Scheuklappen, nur das sieht, was so vor seinem Auge ist. Und diese Fragen, die haben mich dazu gebracht, nochmal anders für diesen Gottesdienst zu fragen. Da spielt es vielleicht nicht nur eine Rolle, was werde ich nächste Woche, in 2 Jahren, in 5, in 10, vielleicht am Ende meines Lebens denken, sondern welche Perspektive haben wir denn, wenn wir bedenken, heute ist Ewigkeitssonntag? Und mit welcher Perspektive, das ist übrigens auch sehr systemisch, guckt wohl Gott auf unser Leben und das, was uns heute beschäftigt? Gott, der über Raum und Zeit steht und eine ewige Perspektive hat. Alles spannende Fragen, die zum Ewigkeitssonntag passen. Und ich freue mich, dass wir gerade heute dann auch mit dieser Perspektive in den Gottesdienst gehen und Rolf Zürus auch dazu predigen wird. Und zu Beginn möchten wir gerne das Lied singen Morgenstern, auch das stimmt schon auf den Advent ein. Die Nacht ist vorbei und Jesus als das Licht erscheint uns. Und dazu sammeln wir die Kollekte ein, die für unsere Gemeinde bestimmt ist. Thank you. Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Das ist gar nicht so einfach, vielleicht auch zu singen nach dem 13. November, nach den Terroranschlägen in Paris. Und da gingen ja auch mehrere Bilder, auch ermutigende Verse, so auf den, bei Facebook zum Beispiel, habt ihr vielleicht gesehen. Und ich habe etwas gesehen, was mich sehr bewegt hat, und das habe ich euch mitgebracht. Und zwar ein Zitat, ich lese es mal hier jetzt auf Deutsch, von Martin Luther King, einem Befreiungstheologen, den wir kennen und von dem viele von euch vielleicht auch wissen, dass er selbst bei einem Attentat später getötet wurde. Und er hat gesagt: Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das. Und Hass kann kein Hass vertreiben, nur Liebe kann das. Und ich wollte das gerne als Inspiration für uns nehmen, dass wir, wenn wir jetzt beten und es heute um diesen Ewigkeitssonntag, auch um Ewigkeit geht, um diese Perspektive, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist als das Licht und dass er gesiegt hat und dass er auch siegen wird, wir aber in einer Zeit leben, in der wir manchmal noch spüren, es fühlt sich an wie Nacht. Und ich möchte uns einladen, zusammen zu beten und euch bitten, dazu aufzustehen, soweit es möglich ist. Und lass uns in dieser Perspektive das beten. Ja, Herr Jesus, du bist das Licht, das hast du gesagt. Und du bist der Morgenstern, der aufgeht, der zeigt, in eine neue Zukunft zeigt. Und du hast die Dunkelheit bereits besiegt. Und du wirst am Ende gesiegt haben. Schenk uns doch etwas von dieser Perspektive, die wir so brauchen in dieser Zeit, in der wir aber manchmal nur Dunkelheit sehen. Das gilt für unser ganz persönliches Leben, aber auch wenn wir sehen, wie es anderen Menschen in Europa, aber auch auf der ganzen Welt mit dem Terror geht, den andere verüben. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Licht, das du bist, durch uns scheinen kann und dass du bei uns bist und auch unser Herz verändern kannst. Du weißt, was wir für Gedanken bekommen, wo auch unsere Ängste jetzt stecken, wenn wir von so einem Terror hören. Wo wir vielleicht misstrauisch werden, obwohl wir es vielleicht sogar besser wissen, dass wir misstrauischer werden anderen Menschen gegenüber, anderen Menschen mit anderen Hautfarben, Muslimen gegenüber. Und ich möchte dich bitten, dass du uns davor schützt und dass du zeigst, was die richtige Antwort auf solch ein Terror ist. Das bitte ich dich für uns ganz persönlich, aber ich bitte dich das auch für unsere Politiker in ganz Europa. Ich bitte dich dafür, dass sie ja mit sehr viel Weisheit und sehr viel Bedacht jetzt agieren. Sie brauchen diese Weisheit auch von dir und wir möchten dafür bitten. Du hast gesagt, dass wir auch für unsere Regierung bitten sollen. Das wollen wir tun und nicht vergessen, dass sie da auch etwas von dir brauchen, weil wir Menschen vielleicht anders handeln würden, als du, Jesus, gehandelt hättest und als du aus dieser Perspektive der Ewigkeit auch sagst, dass wir handeln können mit einem anderen Frieden. Und wir bitten dich auch für diejenigen, die direkt betroffen sind, für die Überlebenden und für die Hinterbliebenen. Wir bitten dich dafür, dass du in diesem Schmerz und in diesem Unverständnis vor allen Dingen dich und deine tröstende Hand zeigst und dass du aufzeigen kannst, wie man überhaupt weiterleben kann. Wir bitten dich da auch nicht nur für Paris, sondern auch für andere Städte auf dieser Welt, die das öfter auch erleben als hier in Europa, dass du Perspektive schenkst der Hoffnung, die erstmal jeden Tag neu trägt. Und so gehen wir in diesen Gottesdienst in der Hoffnung darauf, dass das wahr ist, dass nur Licht Dunkelheit vertreiben kann und dass Dunkelheit aber auch niemals das Licht vertreiben kann und dass du gesiegt hast. Mach ein bisschen mehr davon klar für unser Leben und unseren Alltag. Darum bitten wir dich. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Es ist schon ein bisschen älter. Ich war mir trotzdem nicht sicher, wie viele es von euch kennen. Es ist vom Rhythmus relativ leicht zu lernen. Das heißt, es gibt noch Hoffnung für die Welt. Und wir probieren das einfach mal.
Ewigkeitssonntag, das ist doch was für Menschen, die schon mit einem Bein im Grab stehen. So ähnlich habe ich früher immer empfunden. Und in der Beschäftigung mit dem Predigttext für heute ist mir deutlich geworden, dass der Ewigkeitssonntag eine unglaublich starke Bedeutung für unseren Alltag hat. Und ich möchte uns einfach mal in einen Gedankengang hineinnehmen. Wie ist das, wenn der Glaube schwierig wird? Was hilft mir dann, durchzuhalten? Am Anfang des Glaubens, am Anfang einer Beziehung zu Jesus Christus ist für viele von uns, die Jesus nachfolgen, ist es sehr schön. Da ist ein Gefühl von Geborgenheit, von Angenommensein. Da ist dieses Gefühl, ich bin okay. Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Er vergibt mir meine Schuld. Dinge, die ich falsch gemacht habe, wo ich schuldig geworden bin, die kommen jetzt in Ordnung durch Jesus. Und nicht irgendwie, dass Jesus sagt, ich lasse mal 5 gerade sein, ist ja alles nicht so schlimm, sondern wir verstehen dieses Evangelium in der Tiefe. Ich bin zerbrochener, als ich es mir jemals eingestanden habe und gleichzeitig doch mehr geliebt und mehr angenommen, als ich es mir jemals erhofft und erträumt habe. Und wenn Menschen das verstehen, dann kommt eine große Freude in ihr Leben. So ist das oft am Anfang des Weges mit Jesus. Da ist dieses tiefe Empfinden, ich bin auf einem guten Weg. Mein Leben hat eine Bedeutung, einen Sinn. Wenn ich mich so an die Tage zurückerinnere, dann ist das so gewesen für mich, als ob nach langer Dunkelheit ein helles Licht, als ob ein neuer Morgen angebrochen ist und ganz viele offene Türen und Chancen in meinem Leben sind. Ja, und dann ist die Entdeckung auch, Jesus ist da, er hört meine Gebete, ich bete, etwas passiert, Jesus beschützt mich, ein großes Gefühl, Jesus ist bei mir. Manche haben Träume von Jesus. Und auch die Gemeinschaft mit anderen Christen ist eine großartige Entdeckung. Wir entdecken, Jesus bringt uns zusammen, vereint, stiftet Gemeinschaft, gemeinsames Gebet, das war für mich so eine richtige Hammerentdeckung. Ich habe das, als ich zum Glauben gekommen bin, zum ersten Mal erlebt, dass ich in einer Gruppe von Menschen war und das war kein Stress für mich, das war nicht, ich muss mich da irgendwie darstellen oder produzieren, sondern ich konnte einfach da so sitzen und dann waren viele andere um mich rum und die haben für mich gebetet. Eine großartige Erfahrung. Ja, so schön kann das sein, am Anfang des Glaubens, am Anfang einer Beziehung mit Jesus, aber dann gehen die Monate und Jahre ins Land. Unsere Lebensumstände ändern sich, wir selbst ändern uns und auch unsere Art, Glauben zu empfinden, zu leben, ändert sich. Und dann erleben Christen oft, der Glaube verliert an Leuchtkraft. Gebet, Bibellesen, Gemeinschaft mit anderen Christen, das gehört jetzt zum Alltag dazu, ist aber lange nicht mehr so aufregend wie am Anfang. Und vielleicht kommen dann auch Zweifel auf. Wie ist das mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt? Wieso tut Gott da nichts, wenn solche Terroranschläge passieren? Was ist mit den Menschen, die Gott nicht kennen? Wieso sollten die verloren gehen, wenn sie doch gar nichts dafür können? Und. Ein Modell aus der Entwicklungspsychologie von Lawrence Kohlberg beschreibt die Entwicklung von Glauben bei Kindern ganz verkürzt so. Und das mal so ein bisschen deutlich, welchen Veränderungen Glauben unterworfen ist. Im Alter bis 5 Jahre imitieren Kinder religiöse Praktiken ihrer Eltern oder Bezugspersonen und sie übertragen heile Beziehungen, die sie auf horizontaler Ebene vorfinden, auf die Beziehung zu Gott. In diesem Alter findet Glaube nur auf einer Beziehungsebene statt. Gott, Jesus ist mein Freund. Im Alter von 6 bis 12 Jahren dann an, fangen die Kinder an zu reflektieren. Der Glaube des Kindes ist jetzt nicht mehr der Glaube eines anderen, der Eltern, sondern er wird zum eigenen Glauben. Und nun ist es für das Kind möglich, an einen Gott zu glauben, der für es sorgt, dem es vertrauen kann. Und der junge Glaube wird in viele Bereiche des Lebens integriert und sie entwickeln, auch wenn es gut läuft, in diesem Alter eine Zugehörigkeit, ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinde. Im Alter von 13 bis 16 Jahren, dann fangen viele junge Christen an, das elterliche Glaubensgut kritisch zu hinterfragen, vielleicht auch umzuformen und anders zu akzentuieren. Das ist eine Zeit des Suchens, Fragens, Verwerfens, Beurteilens und Reflektierens. Und wir Erwachsene deuten das dann schnell als Abfall vom Glauben. Aber das stimmt nicht. Es geht darum, dass Jugendliche sich von Glaubensüberzeugungen, die einem Kind entsprechen, lösen und sich neue Überzeugungen aufbauen, die einem Erwachsenen entsprechen. Und dabei kommt es dann manchmal auch häufig und schnell zu Wechsel der persönlichen Weltanschauungen. Das ist eine Krise des Glaubens, die notwendig und normal ist. Und am Ende dieses Prozesses findet der Jugendliche dann auch wieder zu einem Zugang zu dem Glauben, in dem er aufgewachsen ist und zu den Prinzipien, die in ihn hineingelegt wurden. Aber dann mit einer ganz persönlichen Note. Und jetzt stützt sich der Glaube auf die eigene Überzeugung, auf die eigenen innersten Erfahrungen. In der Psychologie nennt man sowas Integration. Nun verändert sich unser Glaube nicht nur in der Kindheit und Jugend, auch im späteren Leben gibt es Entwicklungsphasen, wo sich alles ändert, Familiengründung, neue berufliche Herausforderungen, Lebenskrisen, Midlife Crisis zum Beispiel, das Alter und so weiter, wo sich auch unser Glaube verändert und durch Krisen geht. Die spannende Frage ist, wie verlieren wir in diesen ganzen Prozessen der Veränderung unseren Glauben nicht, sondern halten in der Christusbeziehung durch, halten an Jesus fest. Und wie können wir einander helfen, da durchzuhalten? Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt, die, ich finde, hier eine gute Antwort gibt, ein Gleichnis. Und das, was ich jetzt so zu diesem Gleichnis sage, das sehe ich so unter der großen Überschrift, das Schönste kommt noch, die Perspektive ist wichtig. Das Gleichnis findet sich im Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Und ich werde das so machen, ich werde uns so einzelne Abschnitte vorlesen und das jeweils so ein Stück erklären. Das fängt an, das Gleichnis, was Jesus erzählt hat, mit folgendem Satz. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. Damit beginnt Jesus sein Gleichnis. Und dieses Gleichnis, das muss man wissen, gehört in einen Abschnitt des Matthäusevangeliums, wo Jesus redet über die Endzeit, über das Weltgericht. Jesus beschreibt dort, wie die Welt in eine globale Krise hineinschlittert mit Kriegen, Hungerkatastrophen, Verfolgung von Christen, Verführung von Christen. Und dann kommt Jesus zum zweiten Mal wieder als Richter über alle Menschen und dann wird er Gerechtigkeit wiederherstellen. Ungerechtigkeit wird ihren verdienten Lohn erhalten. Und Menschen, die geglaubt haben, die Jesus Christus vertraut haben, werden erleben, wie Jesus das, was sie immer geglaubt, aber nur bruchstückhaft gesehen und erkannt haben, wie Jesus das jetzt vollendet. Sie werden es mit eigenen Augen sehen und erleben, was sie vorher nur so schemenhaft erkennen konnten. Wenn Gott sein Werk vollendet, heißt es, und dieses Werk, das ist sicherlich die Welt, die Schöpfung, aber es geht auch um dich und mich, um unseren Glauben. Wenn Gott das vollendet, dann wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus, dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Zum Verständnis, wie das damals so mit den Hochzeiten ablief. Normalerweise ging der Bräutigam mit einigen seiner engsten Freunde vom Haus oder Hof seiner Eltern hin zum Haus, wo seine Braut bei ihren Eltern lebte. Dort fanden dann verschiedene Zeremonien statt. Anschließend gab es nach Einbruch der Dunkelheit einen feierlichen Zug vom Haus der Braut hin zum Haus des Elternhaus des Bräutigams. Und dort fand dann die eigentliche Hochzeitsfeier statt, die mehrere Tage dauern konnte. Wahrscheinlich waren diese 10 jungen Frauen, von denen die Rede ist, Brautjungfern, Freundinnen, Verwandte, die der Braut bei den Hochzeitsvorbereitungen geholfen hatten und die jetzt darauf warteten, dass der Hochzeitszug mit dem Brautpaar aus dem Haus der Braut herauskam. Jeder in diesem Hochzeitszug musste damals eine eigene Lampe dabei haben. Und wahrscheinlich waren das nicht wie ich das auch immer so von meiner Kinderbibel her gedacht habe, so kleine Öllämpchen, wo man so Öl einfüllt mit einem Docht, sondern wahrscheinlich waren das längere Stöcke, an denen dann wohl ein Lappen, der mit Öl getränkt war, angebracht war. Und von Zeit zu Zeit mussten die verkohlten Enden abgeschnitten werden an diesem Stock und die Lampen neu mit Öl versorgt werden. Ohne solch eine Lampe, Fackel, gehörte man nicht dazu. Man wurde für jemand gehalten, der sich auf die Hochzeitsfeier einschleichen wollte, so eine Art Partycrasher, oder man würde gar für einen Räuber gehalten. Nun passierte Folgendes: Der Bräutigam, der Zug mit dem Bräutigam und seiner Braut und allen anderen Hochzeitsgästen, der verspätete sich. So etwas war damals nicht ungewöhnlich. Das passierte bei jüdischen Hochzeiten häufiger. 5 der Brautjungfern hatte sich darauf eingestellt und zusätzlich zu der Lampe, der Fackel, ein kleines Gefäß mitgenommen, in dem Öl war. Und Jesus sagt, das waren Kluge. Die haben klug gehandelt. 5 andere hatten nur ihre Lampe, ihre Fackel dabei, kein Öl zum Nachfüllen. Und Jesus sagt, das war gedankenlos. Alle 10 werden nun müde und nicken ein. Und wir finden in dem Gleichnis keinerlei Kritik daran, dass die eingeschlafen sind. Das war einfach so. Es war dunkel, es war hart. Die waren müde, es war unbequem. Sie schliefen ein. Dann auf einmal aber werden sie hell wach. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Und jetzt zeigt sich, warum Jesus die einen als klug, die anderen aber als gedankenlos beschreibt. Weiter in der Geschichte. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Also, die Klugen sind vorbereitet auf die Verspätung, die Gedankenlosen erwarteten wohl den Bräutigam, aber sind nicht darauf vorbereitet, dass es lange dauert, dass es eine lange Nacht wird. Und Jesus macht deutlich in dieser Geschichte, die Klugen, die gut Vorbereiteten, können ihre Vorbereitung nicht mit den Gedankenlosen teilen. Und dann geht die Geschichte weiter. Inzwischen heißt es, kam der Bräutigam, die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest hinein und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Das ist ungewöhnlich. Das ist ein auffälliges Detail dieser Geschichte. So etwas wäre damals für eine Hochzeitsfeier untypisch gewesen, dass ein Bräutigam die zu spät gekommenen Brautjungfern rigoros abweist, sagt, ich kenne euch sogar gar nicht. Das passiert in den Gleichnissen, in den Beispielgeschichten, die Jesus erzählt hat, häufiger. Auf diese Weise macht Jesus deutlich, hier liegt jetzt ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Da werden wir nachher mehr zuhören. Und dann schließt Jesus, darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und so macht Jesus am Ende deutlich, in dieser Geschichte geht es um seine Jünger, geht es um uns, um unseren Glauben. Und es geht genau um diese Frage, wie verlieren wir in den großen und kleinen Veränderungen unseres Lebens den Glauben nicht, sondern halten in der Christusbeziehung durch. Und wie können wir einander helfen, durchzuhalten? Und das Erste, was wir in dieser Geschichte erkennen, ist, das Schönste kommt noch. Die Perspektive ist wichtig. Unser Glaube ist nicht die Lösung für alle Probleme, die wir haben. Unser Glaube ist auch nicht Wellness pur für die Seele. Unser Glaube ist nicht die Sahne auf dem Kuchen unseres Lebens. Ja, es stimmt. Wer glaubt, der erlebt auch Segen Gottes. Aber all das ist immer nur vorläufig. ein Vorkosten, ein Geschmack von dem, was einmal kommen wird. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 1, Vers 22, Gott oder Christus hat seinen Geist in unser Herz gegeben als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Der Heilige Geist, der uns die Liebe Gottes vermittelt, der uns die Kraft Gottes vermittelt, er ist ein Unterpfand. Er ist ein Anfang von dem, was noch kommen wird. Im Neuen Testament, wenn Jesus von dem Reich Gottes, dem Werk Gottes, der Herrschaft Gottes spricht, dann tut er das immer zwischen zwei Polen, zwischen dem, schon jetzt hat etwas angefangen, aber es ist noch nicht, noch lange nicht vollständig da. Der Glaube ist ein Weg, eine Reise, eine geistliche Reise und das Schönste kommt noch. Jesus gebraucht hier das Bild von einer Hochzeitsfeier, einer großen, wunderschönen Hochzeitsfeier. Also heute sind Partys auch sehr schön. Ich freue mich, wenn ich zu einer Party eingeladen bin und wenn ich selber eine machen kann. Da denke ich noch lange, lange dran. Aber damals, in einer Zeit ohne elektrischen Strom, ohne Medien, da war eine Feier, eine Hochzeitsfeier allzu mal ein absolutes Highlight. Das bedeutete gutes Essen und Trinken in Fülle, in einer Zeit, wo Mangel an der Tagesordnung war. Das bedeutete Feier, Musik und Tanz, schöne, angenehme Begegnungen in einer fröhlichen Festatmosphäre. In einer Zeit, wo die Zuhörer von Jesus hart arbeiten mussten, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Oft 7 Tage in der Woche. Und Jesus sagt, so schön. Wie eine Hochzeitsfeier wird das Ziel eurer Glaubensreise sein. So einzigartig und wunderschön wird die Gemeinschaft in Gottes ewiger Welt. So wird das ewige Leben sein. Jetzt, heute, haben wir eine Ahnung davon, wenn wir gekostet haben, wenn wir starke Erfahrungen am Glaubensanfang mit Jesus gemacht haben und immer wieder auch zwischendurch machen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Und Jesus sagt mit diesem Gleichnis, es kann länger dauern als gedacht. In einer dunklen Nacht viele Stunden auf den Bräutigam warten, das ist unbequem, das ist kalt, da wird man müde, da nickt man ein. Der Bräutigam, das ist im Alten Testament ein häufig gebrauchtes Bild für Gott. Und so bedeutet dieses Gleichnis für unseren Glauben, dass es immer wieder auf dem Glaubensweg darum geht, zu warten. Warten, dass Gott etwas tut. Wir glauben, dass Gott der Schöpfer, der König, der Herr ist. Wir wollen das auch sehen und erleben. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Und wir erleben Gebetserhörung, ja. Wir kosten in der Anbetung hoffentlich auch gleich etwas von der Gemeinschaft mit Gott. Aber vieles erleben wir nur bruchstückhaft. Unbefriedigend bleibt es in dieser Welt und in unserem Glauben. Und hier gibt uns Jesus eine großartige Perspektive. Das Schönste kommt noch. Das Leben in der ewigen Welt Gottes beginnt mit einer großartigen Feier, einer Party. Das Leben in der ewigen Welt Gottes ist eine einzige Feier. Das wird kommen. Noch sehen wir es nicht. Wir ahnen es, wir haben einen Geschmack davon. Und das ist unsere Perspektive, auf die wir im Glauben zugehen. Die ist wichtig. Ohne diese Perspektive können wir unseren Glauben nicht durchhalten. Können wir mit unseren Schwächen und den Schwächen anderer nicht umgehen. Ohne diese Perspektive können wir mit den Durststrecken im Glauben, den Krisen unseres Lebens und Glaubens nicht umgehen. Und halten nicht durch. Ohne diese Perspektive halten wir die Unvollkommenheit unserer Gemeinden nicht aus. Und alle diese Dinge, diese Bruchstückhaftigkeit unseres Glaubens, diese Fehler und Schwächen bei uns selbst und anderen, all das dauert länger, als uns lieb ist. Und wir würden so gerne die Herrlichkeit Gottes sehen, die Größe und Schönheit. Und Jesus sagt, es dauert. Der Bräutigam braucht länger als gedacht. Und was jetzt hilft, was jetzt wichtig ist, von der Perspektive, die Jesus hergibt, ist gute Vorbereitung. Jesus spricht ja von klugen und gedankenlosen Brautjungfern. Und der bittere Höhepunkt in dieser Geschichte ist der entsetzte Ruf der zu spät kommenden: Herr, Herr, mach uns auf. Die Antwort des Bräutigams erscheint vielleicht unverständlich, hart, abweisend. Er sagt: Ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Manch einer denkt jetzt vielleicht, das kann doch nicht sein. Hier werden Menschen abgewiesen, die ihr Leben lang den Wunsch hatten, in der Ewigkeit, wenn man das mal überträgt, in der Ewigkeit das Leben bei Gott zu verbringen. Aber darum geht es nicht. Jesus macht mit diesem Gleichnis deutlich, es geht um Menschen, die, obwohl sie wussten, was kommen wird, obwohl sie eingeladen waren in das Reich Gottes, das mit einem Leben in der Beziehung mit Jesus hier und jetzt beginnt, obwohl sie Predigten gehört hatten und Bibel gelesen haben und vielleicht auch gebetet haben, ihr Leben aber nicht darauf eingestellt haben, Jesus zu begegnen. Sie haben sich nicht auf die Beziehung mit Jesus eingestellt. Die Gedankenlosen hatten sich nicht auf die Begegnung mit dem Bräutigam vorbereitet. Was meint Jesus damit für unser Leben und unseren Glauben? Wie können wir denn uns auf das Schönste, was noch kommt, vorbereiten? Die Brautjungfern hatten ihr Öl. Was ist denn bei uns die Vorbereitung? Die Antwort, die ich ganz klar sehe: Es geht um die Beziehung zu Jesus. Wie kann man sich besser auf eine Begegnung vorbereiten, als dass man die Beziehung sucht und pflegt? Es geht darum, der Beziehung mit Jesus Christus Priorität zu geben. In unserem Leben, hier und heute. Ihm über allen anderen zu vertrauen, Jesus einzubeziehen, ihm zu folgen in den Entscheidungen unseres Lebens, ob es um Berufswahl, Partnerwahl, Karriereschritte geht, was auch immer. Jesus trifft nicht die Entscheidungen in unserem Leben, aber er lässt uns erkennen, was gut und wichtig ist, und dann ist meine Entscheidung gefragt. Es geht um die Frage: Ist Christus der Herr in meinem Leben? In Berlin als Pastor begegnete ich einer Frau, und die sagte mir über ihre Entscheidung, einen Mann zu heiraten, der ihren Glauben an Jesus nicht teilte. Sie sagte mir: Ich wusste von meinem Glauben an Jesus, dass das nicht der Mann ist, den ich heiraten sollte. Aber ich habe es trotzdem getan, weil ich ihn liebte. Sie hat einen Preis dafür gezahlt, das hat sie später auch gemerkt. Ihr Glaube wurde geschwächt. Es war sehr schwer für sie, in dieser Ehe ihren Glauben weiter zu leben. Ihr Mann hatte nur begrenzt Verständnis dafür. Ihre Kinder konnte sie nicht mit in den Gottesdienst nehmen. War ein schwerer Weg. Wie bereiten wir uns auf die Begegnung mit Jesus vor? Indem wir von ihm Hilfe erwarten und nicht das Vertrauen auf die eigene Kraft oder die Hilfe anderer Menschen setzen. Indem wir auf Jesus hören, im Gebet, im Lesen der Bibel, im Lesen von Büchern, die helfen, das Evangelium zu verstehen. Und natürlich, indem wir die Christusbeziehung pflegen, indem wir uns Zeit dafür einräumen, indem sich das auch in unserem Terminkalender widerspiegelt. Die Beziehung zu Jesus Christus, die wir heute leben, bereitet uns auf die Begegnung mit Jesus am Ende unseres Lebens, unserer Welt vor. Und diese Vorbereitung auf diese herrliche Perspektive, die kann keiner für den anderen übernehmen. Und wenn wir unserer Christusbeziehung nicht die Priorität einräumen, wird unser Glaube schwächer. Der ist nicht auf einmal weg, zack. Aber es ist ein Weg, wo der Glaube, wo die Beziehung schwächer und schwächer wird. Und am Ende kann es gut passieren, dass wir merken, es ist zu spät. Jetzt sind wir nicht mehr ausreichend vorbereitet auf die Begegnung mit Jesus. am Ende meiner Predigt. Die Frage war, die Ausgangsfrage war, wie verlieren wir in den vielen Umbrüchen und Veränderungen in unserer Welt und in unserem Glauben, in unserem Leben den Glauben nicht, sondern halten in unserer Glaubensbeziehung durch und wie können wir auch anderen helfen? Und die Antwort, die Jesus in diesem Gleichnis gibt, das Schönste kommt noch. Wir haben eine großartige Perspektive, auf die wir zugehen. Das Leben in Gottes ewiger Welt beginnt, ja ist, eine wunderschöne, großartige Feier. Mit dieser Perspektive halten wir dann an unserer Christusbeziehung hier und heute fest. Auch wenn es dunkel wird, auch wenn die Frage ist, wann passiert endlich was? Warum passiert nichts? Wenn wir müde werden und die Motivation schwindet. Lass uns diese Perspektive vom Ewigkeitssonntag mitnehmen, von heute. Das Schönste kommt noch. Und mit dieser Perspektive lass uns der Christusbeziehung, der Beziehung zum auferstandenen, lebendigen Jesus, der für uns alles gegeben hat, damit unser Leben gelingt, lass uns an dieser Beziehung festhalten und dieser Beziehung Priorität geben. Amen.
Unser Leben ist ein Vorgeschmack auf das, auf die Begegnung mit Jesus in Ewigkeit, so hat Rolf das gerade ungefähr formuliert. Und wir dürfen ihn aber hier schon suchen, wir dürfen hier die Beziehung zu ihm finden und wir dürfen ihn oder können ihn eben hier schon entdecken. Und davon handelt auch dieses erste Lied, wovon wir oder was wir spielen möchten. Davon, dass wir Gott auch hier entdecken können, in der Sonne, im Regen, wirklich im Alltag. Und wir möchten euch einladen, am Anfang einfach ein bisschen zu hören, zu reflektieren, was diese Predigt so in euch bewirkt. Und gerne, wenn ihr möchtet, mitsingen oder einfach zuhören bei diesem ersten Lied. Und dann mit uns gemeinsam Anbetung machen.
is all I want, always. Draw me close in your arms. Oh God, I wanna be with you. Can I dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende.
Sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Vater, du hast mich schon gesehen, als ich noch nicht war. Du hast jeden Tag vorher geplant, bevor ich war, und du siehst jeden Tag heute, wie ich bin, und kennst jeden Tag, der kommen wird. Und Vater, all das ist ausgerichtet darauf, auf die Ewigkeit mit dir, darauf, dich näher kennenzulernen, Jesus, und die Ewigkeit ja bei dir verbringen zu dürfen. Herr, ich bete darum, dass du immer wieder in Erscheinung trittst, auch in meinem Leben, in unser aller Leben. Ob in Zeiten, in denen es hart und anstrengend ist, in denen unsere Ausdauer vielleicht zu enden scheint, oder in denen es uns eben ganz leicht fällt und in denen wir uns dir ganz nahe fühlen, Herr. Lass du uns in jeder dieser verschiedenen Situationen wieder dich erkennen und dir begegnen.
Jesus, danke, dass du uns eine Perspektive für die Zukunft gibst. Und wenn wir diese Ewigkeitshoffnung nicht hätten, dann würde als Endperspektive unseres Lebens der Tod stehen. Und für viele auch Alter und Siechtum und Krankheit und Verlust aller Fähigkeiten. Jesus, danke, dass du uns eine wunderschöne Perspektive über das hinaus gibst. Ich bete dich an dafür, dass du uns dazu berufst und einlädst, mit dir die Ewigkeit zu verbringen, zu feiern.
Danke, Vater im Himmel, dass du alles getan hast, damit wir überhaupt vor dich treten können. Du hast uns Jesus gegeben, der alles gemacht hat, der unsere Sünde weggenommen hat. Herr, wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch dafür, dass wann immer wir fallen, und das passiert oft, dass du immer offen bist, immer offene Arme hast, dass wir zu dir kommen, uns ja, das vor dir bereinigen, vor dir in Ordnung bringen und unsere Beziehung zu dir, zu unserem Vater im Himmel, zu Jesus, dass wir das immer wieder neu anfangen können und dass du uns nachgehst, dass wir diese Beziehung zu dir frisch halten. Danke, Vater, dass das so ist und hilf uns immer wieder sensibel zu sein für all die Dinge, die bei uns sind, in uns sind, die diese Beziehung zu dir stören. Hilf uns, dass wir geistig wach werden und dass wir ganz schnell kommen, keine Zeit verplempern und dich um Vergebung bitten und einfach dann fröhlich weiterlaufen. Und danke, dass du so ein toller Vater bist. Wir lieben dich. Amen.
Danke, dass du ein Gott der Hoffnung bist, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du uns diese Perspektive in die Ewigkeit geschenkt hast. Danke, dass du uns für die Ewigkeit bestimmt hast. Und ich danke dir dafür, dass wir wirklich auch diese Liebe tief im Herzen spüren und sie auch weitergeben. Auch gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wirklich der Krieg und der Terror herrscht und ja, wo man auch ganz fein unterscheiden muss, was gut und böse ist. Und ich bitte dich, dass du uns als Christen wirklich die Liebe schenkst und den Verstand, dass du ja, uns zeigst, was dein Wille ist, der in dieser Welt geschieht, und dass wir als Christen ruhig und getrost in die Zukunft blicken dürfen. Denn wir wissen, dass du auf der Erde das letzte Wort haben wirst. Und du hast am Kreuz von Golgatha diesen Sieg davongetragen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, deine Liebe zu verkündigen. Amen.
Ausgestreckte Hand hat mich erreicht. Jesus, der Retter, der sein Leben gab, der aus unfassbarer Liebe für mich starb. Mich aus auf dich. ich lebe. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe. Nun lebst du in mir und machst mich neu. Dein Geist richtet mich aus auf dich allein. Du veränderst mich. Du veränderst mich. Du veränderst mich. Solange ich lebe, will ich deinen Namen lernen. Solange ich atme, will ich von dir erzählen. Solange ich lebe, will ich dir dienen. Will ich dir treu sein, solange ich lebe.
Von dieser Welt, wir gehören zu dir und
Kreuzen ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir, und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz geduldig und außen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz.
Was für eine Perspektive für unser Leben, dass Gott jetzt schon das vorbereitet, dass einmal Himmel und Erde einmal neu werden und dass er das vorbereitet und er trotzdem in diesem Riss hier schon bei uns ist. Ja, der Gottesdienst neigt sich zum Ende und ich habe noch ein paar Ansagen. Und mir kam so eine Metapher aus dem Sport. Man sagt ja immer, nach dem Spiel ist vorm Spiel. Und so lade ich euch ganz herzlich ein. Es geht nämlich schon bald weiter mit einem nächsten Gottesdienst. Heute Nachmittag schon ist die Möglichkeit da, ab 16 Uhr wieder in die Gemeinde zu kommen, zum Hause des Herrn. Und Gottesdienst zu feiern ab 17 Uhr. You never walk alone. Diese Gottesdienstreihe, die wir haben zum Thema oder dieser andere Gottesdienst, der gerade dazu auch einladen soll, dass wir Leute mitbringen. Und wenn du jemanden auf dem Herzen hast und du hast ihn gefragt oder noch nicht, dann sei doch mutig. Es sind doch noch 4 Stunden, einfach zu fragen. Und ich habe mich noch etwas gefragt für all diejenigen, die jetzt heute Nachmittag nicht können. Was können wir trotzdem tun? Was tun Fußballer, Trainer, wenn sie sich auf ein neues Spiel vorbereiten? Sie bereiten sich vor im Training. Und könnte es nicht unsere Aufgabe von uns als Gemeinde auch sein, heute nochmal dafür zu beten, für diesen Gottesdienst? Nehmt es doch mit, denn wir könnten viele Dinge, gute Dinge tun, aber eine Tat, die größte unter allen ist, ist eigentlich das Gebet. Und dazu lade ich euch also herzlich ein, betet doch mit für diesen Gottesdienst, dass Leute kommen, die eingeladen wurden, aber auch, dass alles gelingt und dass sie sich ansprechen lassen können. Gebet ist auch ein gutes Stichwort, denn wir wollen ein bisschen reinhören in das, was gestern hier passiert ist. Denn gestern war ein Gebetstag hier und da bitte ich gerne euch, genau Rolf und wer wollte noch mit auf die Bühne kommen? Leonie, genau, einfach kurz zu berichten. Ich freue mich sehr.
Dankeschön. Bitte schön. Ja, wir hatten gestern den letzten unserer 4 Gebetstage, die wir in jedem Jahr haben. Das war ein Gebetstag, der bundesweit auch ausgerufen war für Evangelisation, Mission, geistlichen Aufbruch. Und wir haben das für uns persönlich hier in der Gemeinde unter das Motto gestellt, die Freude am Herrn, an Gott ist unsere Stärke. Und Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit, sondern der Mut, Kraft und Besonnenheit geschenkt. Und so haben wir fröhlich und mutig gebetet. Und wie das genau war, da kannst du auch vielleicht noch was zu sagen. Und wir haben auch vielleicht ein, zwei Bilder dazu. Genau, da sieht man uns so am Ende der Gebetszeit. Das war eine Gebetsstation.
Also es gab, wie gesagt, verschiedene Gebetsstationen. Einmal für Dortmund und hier die Umgebung, also Gemeindeumgebung. Dann Flüchtlinge, verfolgte Christen und noch irgendwas, glaube ich.
Stimmt.
Entschuldigung, ich weiß es nicht.
Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber sag doch mal, was du für eine Station gemacht hast.
Also ich war bei dieser Flüchtlingsstation und da haben wir halt für die aktuelle Flüchtlingssituation in der Welt und in Deutschland, in Dortmund gebetet und auch für die Aktionen von der Gemeinde aus und so, wo irgendwelche Leute halt mitarbeiten. Mhm. Ja.
Genau. Und das Gebet für Flüchtlinge hört nicht auf mit diesem Gebetstag, sondern geht weiter. Magst du da noch einen Satz zu sagen?
Ja, wir haben ja unser Push. Das ist ein Gebetstreff, Donnerstag um 6:45, jeden Donnerstag um 6:45 im Café Q. Wir beten halt für die aktuelle Flüchtlingssituation, für verfolgte Christen und noch sonstige Sachen, die halt so anstehen.
Ja.
Genau.
Nein.
Die Uhrzeit. Ja, abends um 19.15 Uhr, donnerstags. Kommt einfach mal vorbei im Café Q.
Genau. Also, ne, Café Q, 19.15 Uhr, Push, Gebetszeit für verfolgte Christen. Wir haben gestern auch, übrigens jetzt ist mir eingefallen, natürlich auch für verfolgte Christen gebetet. Es gab auch einen Raum der Stille. Und als Fazit für mich von dem Tag gestern, das war einfach großartig, gemeinsam zu beten. Gebet ist das Beste, was wir tun können, um in der Beziehung mit Jesus zu leben. Und wenn wir gemeinsam beten, unterstützen wir uns darin. Und das war klasse. Herzliche Einladung zum nächsten Gebetstag. Der kommt ganz bestimmt 2016.
Leonie, genau. Bleib du doch kurz auf der Bühne, Rolf, und sag noch eine zweite Sache.
Ja. Vielleicht ist das einigen aufgefallen, bestimmt. Nach dem Gottesdienst draußen im Eingangsbereich stehen Menschen, die halten ihre Hand auf, haben auch manchmal Gefäße dabei, hätten gerne lieber Scheine als Münzen. Und dazu bitte eine dringende Bitte von uns als Gemeindeleitung und auch von uns Mitarbeitern im Haus. Bitte gebt diesen Leuten kein Geld. Das ist eine grundsätzliche Regelung, die wir hier im Haus haben. Wir geben Leuten gerne Essen und ihr könnt sie auch einladen, mit ihnen zum Pommesbude oder zur Pizzeria gehen. Wir begleiten Leute, wenn sie in Not und Schwierigkeiten sind, hören wir ihnen zu und gucken, dass wir ihnen helfen, Schritte vermitteln, wie sie Hilfe bekommen. Auch das könnt ihr gerne tun. Aber wenn wir den Leuten Geld geben, dann bringen wir sie auf eine falsche Spur, denn so können wir ihnen hier nicht wirklich helfen. Also herzliche Bitte, das auch, was wir hier im Haus als Regelung haben, auch selber in der Praxis zu übernehmen. Dankeschön.
Du meinst damit den Raum hier vorne. Ob jemand in der Stadt Geld gibt, ist nochmal was anderes.
Ja,
genau. Genau. Das nur nochmal, um das nochmal zu verdeutlichen. Okay. Ja. Ich würde gerne noch auf ein paar Veranstaltungen nächste Woche hinweisen. Ihr habt auf eurem Gottesdienstblatt dann ja auch noch weitere Dinge, die ihr euch gerne anschauen könnt. Zum einen möchte ich nochmal auf etwas mit Gebet ansprechen, und zwar Gebet im Gehen. Wer sagt eigentlich, dass man immer sitzen muss? Und zwar jetzt am Dienstag, am 24. November um 19.30 Uhr, da treffen sich ein paar Leute an der S-Bahn-Station in Huckade. Und dann wird gebetet, und zwar für die Stadt, Hoffnung und Perspektive durch das Vaterherz Gottes. Und ja, da geht es einfach darum, dass wir eben auch Licht in Dortmund sein wollen. Und da seid ihr herzlich eingeladen, da dazuzukommen. Ansonsten, letzte Woche wurden schon zwei Dinge angesagt, die ich gerne wiederhole. Als Einstimmung auf den Advent findet, wie ich finde, etwas sehr Schönes statt. Am 27. November um 19 Uhr findet ein Adventskonzert statt im Stern im Norden mit dem Agape-Chor. Und heute werden hinten am Infotisch auch Karten verkauft. Das heißt, wenn ihr euch einstimmen wollt auf den Advent, dann habt ihr heute die Möglichkeit, hier Karten direkt zu bekommen. Und dann war letzte Woche Karin Haddad hier vorne auf der Bühne und ich wiederhole leider nicht in Arabisch, aber auf Deutsch, dass ihr herzlich eingeladen seid, nächste Woche zum Brunch zu kommen, wenn ihr die Gemeinde näher kennenlernen wollt. Und es wäre schön, also das findet statt am Samstag, den 28. um 11 Uhr hier, ganz nett, alles auch gedeckt. Und es wäre schön, wenn ihr euch anmelden könntet. Die Kontaktdaten von Karin Haddad findet ihr hier auf dem Gottesdienstblatt, damit einfach eingekauft werden kann. Genau. Ja, und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen, damit ich euch den Segen zusprechen kann. Der ewige Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein ewiges Angesicht leuchten über dir und erhebe sein ewiges Angesicht über dich und gebe dir seinen ewigen Frieden. Amen. Und jetzt genießt noch die Zeit beim Kaffeetrinken draußen oder unten beim Kaffee-Kuh oder wenn ihr das Gefühl habt, für euch beten zu lassen dort. Schönen Sonntag noch.